Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute mit der Off-Season-Folge Neuer Kader, neues Glück.
Ja, lang hat es gedauert bis zur ersten Folge in der Sommerpause, aber natürlich auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch an dich, Nico.
Schön, Servus.
Schön, dass wir uns mal wiedersehen.
Grüß euch.
In unserer letzten Folge haben wir euch ja schon mitgeteilt, dass wir in der Sommerpause uns auch die wohlverdiente Pause gönnen werden. Aber nachdem sich jetzt ja doch einiges getan hat in den letzten Wochen in Sachen Eisbären und Kader und ligatechnisch und so weiter, war für uns jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir unsere erste Off-Season-Folge, unsere erste Folge in der Sommerpause. Schließlich sollen unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht komplett leer ausgehen. Und dementsprechend starten wir heute mal wieder durch.
Ja, es ist alles ein bisschen ungewohnt. Wir haben in der Vorbereitung schon Schwierigkeiten gehabt mit der Technik und überhaupt mit allem. Es fühlt sich ein bisschen an wie die erste Folge. Aber ja, eigentlich sollte man jetzt schon ein bisschen Routine drin haben. Aber sieht man mal, was eine längere Pause ausmacht. Und ich hoffe jetzt mal, dass das heute nicht wieder komplett wie am Anfang klingt, sondern einfach, dass wir nahtlos anknüpfen können an unsere letzte Folge nach dem Klassenerhalt.
Ja, das hoffe ich tatsächlich auch. Schauen wir mal, wie es wird. Also seht es uns nach, falls heute in der Folge ein bisschen holpriger wird oder wir vielleicht nicht ganz so gut vorbereitet wirkten.
Das sagen wir irgendwie vor jeder Folge, kann
es sein? Ja, das stimmt, ja.
Akzeptiert es einfach, dass es holprig wird. Es geht nicht anders. Ja, fangen wir doch mal an. Wir haben schon einen ja, ganz guten Kader inzwischen. Ich würde mal mit dem Kader anfangen.
Ja, starten wir gerne gleich mit dem Kader. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, wir könnten es in drei Teile aufteilen und jeweils zunächst auf die Torhüter schauen, dann unsere Verteidigung beleuchten und zum Schluss ein bisschen über die Stürmer quatschen.
Klingt gut, machen wir so.
Super. Ja. Ich glaube, die Torhüter sind schnell abgehakt. Da haben wir aktuell nur einen unter Vertrag. Aber was für einen, da hast du recht, ja. Das wurde ja auf der Saisonabschlussfeier schon verkündet und ich glaube, da hat jeder Eisbären-Fan insgeheim ein bisschen drauf hingefiebert und gehofft, Jonas Neffin bleibt uns erhalten und wird Stand jetzt, denke ich, als Nummer 1 in die neue Saison gehen.
Ich denke fast, dass das Bestandteil, also dass das, ja, klingt jetzt blöd, aber eine Forderung war von ihm. Also ich glaube nicht, dass er ohne die Zusage in Nummer 1 zu sein geblieben wäre.
Wenn man sich jetzt seine Leistungen in der letzten Saison anschaut, dann finde ich, ist es eine sehr berechtigte Forderung.
Ja, natürlich.
Und diese Diskussion hatte man ja schon Anfang der letzten Saison. Da haben ja einige gemeint, ja, warum nicht gleich mit ihm als Nummer 1 in die Saison starten? Warum wieder einen ausländischen Torhüter holen und so weiter? Wie du es machst, machst du es als Verein sowieso immer verkehrt. Das ist auch ganz klar. Aus meiner Sicht ist aber jetzt definitiv der Punkt erreicht und er hat es letzte Saison gezeigt, dass er definitiv das Zeug zur Nummer 1 hat. Und dementsprechend finde ich, ist es eigentlich die Top-Lösung, wenn er jetzt noch einen soliden Backup an die Seite gestellt bekommt. Auch für den Verein oder für die Mannschaft, dass einfach mehr Spielraum auf den Kontingentspielerpositionen dann letztlich da ist.
Ich finde, sehe das auch so. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Schritt auch in der Entwicklung der Eisbären in der DEL2, sich dort so zu festigen, dass man jetzt auch den Schritt wagt und jetzt halt auch die Möglichkeit endlich mal hat, einen deutschen Goalie reinzustellen, weil du jemanden hast, der halt hier erstens mal sehr gut herpasst. Ich habe jetzt schon den Eindruck auch immer gewonnen, dass es ihm bei uns schon gefällt. Aber auch finanziell das mal passt und du musstest halt jemanden finden, der da in die Rolle reinwächst. Ich glaube, wir haben nicht die finanziellen Mittel, um einen deutschen Top-Goalie von einem anderen Verein zu uns zu lotsen. Und deswegen denke ich mir, das ist eigentlich die Top-Lösung. Ich sehe es so wie du. Ich habe da ehrlich gesagt auch große Hoffnungen. Ich lege da große Hoffnungen rein in diesen Fakt, dass wir damit eine Kontingentstelle mehr für die Feldspieler übrig haben. Ich glaube, dass uns das einen richtigen Schub geben kann.
Bin ich absolut bei dir.
Man darf auch nicht vergessen, er ist oder er wird jetzt dann auch schon 25.
Wenn ich jetzt, wann dann?
Ja, genau. Also du musst jetzt als Jonas Neffin
diesen Schritt gehen.
Den Schritt gehen. Und zwar, wenn das nicht hier gegangen wäre, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann hätte er woanders gehen müssen. Und deswegen bin ich mir da sehr sicher, dass das von Anfang an Teil dieses Deals war, dass er nominell die Nummer 1 ist. Trotzdem wird man, wie du schon gesagt hast, eine solide Nummer 2 brauchen. Du kannst das in der DL2 nicht leisten, dass du hier jetzt halt mal auf Dauer jemanden hast, wo du Angst hast, wenn du ihn bringen musst. Das geht nicht. Also da bin ich gespannt, was da noch irgendwie aus dem Hut gezaubert wird. Weil ja, es kann jetzt zum Beispiel keine DNL-Lösung oder so sein. Das ist alles, das funktioniert nicht in der DL2. Das kannst du in der Oberliga machen, aber nicht hier.
Gerüchte kursieren ja, gerade hinsichtlich Eisblock und Konsorten, die ja da ein paar Namen in den Raum werfen. Vielleicht kurz ganz allgemein zur heutigen Folge auch. Also auf Gerüchte wollen wir eigentlich gar nicht so sehr eingehen, weil es halt letztlich einfach Gerüchte sind. Und klar kann jeder in den diversen Foren irgendwas aufschnappen oder der kennt den und der weiß da irgendwas. Aber am Ende zählt das, was der Verein verkündet. Wenngleich natürlich diese Gerüchteküche immer der schöne Aspekt der Sommerpause ist. Aber deswegen auf Gerüchte wollen wir jetzt gar nicht groß eingehen. Zurück zum eigentlichen Thema. Für mich einfach eine super Vertragsverlängerung. Vielleicht sogar die beste,
ja,
wenn man so will.
Also mit die beste auf jeden Fall.
Und für Jonas definitiv auch der nächste Schritt in seiner Karriere.
Den hat er sich auf jeden Fall verdient. Ja, wie gesagt, sind wir gespannt, was da noch passiert auf der Torhüter-Position, auf der Nummer 2. Da bin ich wirklich gespannt. Ist sicherlich jetzt nicht ganz einfach, da jemanden zu finden. Aber ja, ich habe da volles Vertrauen in die Leitung, dass da eine solide Lösung kommt.
Zur Not reaktivieren wir Jonas Leserer.
Ja, genau, richtig. Der weiß noch nichts von seinem Glück.
Vielleicht hört er uns ja zu, dann weiß er es ja, spätestens genau. Jetzt.
Gut, ganz ungewohnt seit der letzten Saison, dass auf der Torhüter-Position jetzt nur einer steht und nicht mehr wie letztes Mal fünf oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, wie viele das waren. Ja, also das ist schon mal ganz gut so. Dann schauen wir mal in die Verteidigung. Ne?
Ja, da würde ich gerne beginnen mit zwei Verlängerungen auch wiederum. Patrick Demetz hat seinen Vertrag verlängert und Sean Giles hat sich auch dazu entschieden, dass er ein weiteres Jahr in Regensburg dranhängt. Für mich beides definitiv grundsolide deutsche Verteidiger, auf die man auf jeden Fall bauen kann. Gerade im Endspurt der letzten Saison hat man schon bei beiden gesehen, dass sie wissen, was sie da hinten tun. Und von daher bin ich da echt happy.
Ja, ich denke, beide haben sich gerade zum Saisonfinale hin sehr dafür beworben, sage ich jetzt mal, hier eine Verlängerung zu bekommen. Ich weiß nicht, wann das schon in trockenen Tüchern war. Oftmals passiert das ja schon deutlich früher. Jetzt aus Fansicht ist es so, nachdem beide einfach ihre Leistungen nochmal gesteigert haben zum Schluss hin, finde ich das absolut gerechtfertigt. Egal, ob das vorher vielleicht schon feststand oder dann erst ausgehandelt wurde. Bei dem jetzt würde ich mir wünschen, dass er irgendwie so ein bisschen den nächsten Schritt geht bei der Spielintelligenz.
Stichwort Strafzeiten.
Ja. Das ist oft nicht einmal mir zu viel, sondern mir ist es zu plump. Es sind oft Strafen, wo ich mir denke, das hättest du jetzt sparen können. Also wenn es nicht anders geht, muss ich eine Strafe ziehen. Aber halt, wenn man das ein bisschen intelligenter macht, dann verteile ich es wenigstens anders und nicht in Momenten, wo es jetzt einfach unsinnig war. Also das würde ich mir einfach wünschen.
Ja.
Ansonsten habe ich da ehrlich gesagt überhaupt keine Probleme mit der Verlängerung, finde ich top. Und Sean Giles, ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, fällt mir jetzt gar nicht so viel mehr dazu ein, als dass er vorher schon solide war und ich finde in den Playdowns nochmal einfach eine Schippe draufgelegt hat, als es drauf ankam. Vielleicht auch die Rolle dann ein bisschen mehr angenommen hat, als Jakob Weber ausgefallen ist. Ich finde, auch hier hätte ich sofort, wenn ich jetzt hätte es entscheiden können, hätte ich eine Verlängerung gewählt. Also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, was keiner tut, dann hätte ich gesagt, verlängern.
Ja, Sehe ich ähnlich. Ich glaube, bei Giles kommt es auch sehr stark darauf an, welchen Reihenpartner er bekommen wird. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn du ihm da einen eher auf die Defensive fokussierten Partner an die Seite stellst, dann wird er auch offensiv mehr Output kreieren können, als es letzte Saison hat zeigen können. Von daher hat er definitiv auch ein weiteres Jahr verdient.
Er hat ja bei den Stationen, die er vor den Eisbären hatte, gezeigt, dass er normalerweise schon für mehr Punkte gut ist. Also ich sehe das auch so wie du, vielleicht, dass man mit einem anderen Partner jetzt, dass er da irgendwie seine Qualitäten jetzt ein bisschen mehr ausspielen kann.
Ich glaube, was man bei all dem nicht vergessen darf, dass letzte Saison, glaube ich, für jeden einzelnen Spieler, egal auf welcher Position, einfach extrem schwierig war. Und deswegen glaube ich, sehr, sehr viele Spieler, wenn nicht sogar alle, nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen konnten. Einfach aufgrund der Umstände, immer wieder Verletzungen, dann lief es einfach nicht. Das ist halt so eine Abwärtsspirale. Da kommst du irgendwann nicht mehr so leicht raus. Ich meine, umsonst haben wir dann nicht den Klassenerhalt in letzter Sekunde mehr oder weniger erst klar gemacht. Und von daher glaube ich auch, dass neue Saison, neues Glück, klingt jetzt abgedroschen, aber wird sicher so sein und da wird auch ein Sean Giles dann für mehr Punkte gut sein. Ja, dann hat sich ja doch noch ein bisschen was Neues getan in der Abwehr. Wir haben mit Marian Bauer einen sehr jungen Verteidiger, ich glaube aus der DNL von Iserlohn, bekommen. Für mich irgendwie das Pendant zu Kötzdorfer, der uns ja verlassen hat. Und ja, ist ein junger Verteidiger. Ich glaube, dem muss man seine Chance zugestehen. Mal schauen, wie er sich schlägt.
Auf jeden Fall hat der eine Chance verdient. Der hat letzte Saison in der DNL für Iserlohn gespielt. Er hat aber auch in der Oberliga für Herne einige Einsätze sammeln können, 22 Einsätze. Und ich finde wirklich, das ist vielleicht ein bisschen das, was im Kötzdorfer noch fehlt hat, einfach die Erfahrung. Ich finde, wenn ich einfach jetzt mal die Statistik anschaue, 22 Spiele in der Oberliga, 5 Punkte, das finde ich für so einen jungen Verteidiger, der ist jetzt erst 20 Jahre alt, finde ich das echt top. Also auf jeden Fall auch einer von den Kandidaten, wo ich sagen würde, wenn du den Jungen hier angeboten bekommst, dann musst du zuschlagen. Du wirst als Regensburg in der DEL2 normalerweise nicht den nächsten 19-jährigen Nationalspieler oder NHL-Spieler bekommen. Ne? Du musst also da den Markt ganz sorgfältig durchsehen und ich glaube wirklich, dass das ein guter Spieler ist, der, ich könnte mir auch vorstellen, ja, ich sage es mal, deutlich besser sich zeigen wird als er Kötzdörfer. Das ist jetzt einfach mal meine Meinung. Also ich habe mir selber noch nicht spielen sehen, ne? Aber ich habe da irgendwie das im Gefühl, sagen wir mal so. Nichts gegen Kötzdorfer, ne? Aber
ja, klar. Aber ich meine, gerade bei jungen Spielern ist es ja oftmals, glaube ich, so, das kann gut gehen, kann natürlich auch eher nicht so gut laufen. Die sind natürlich noch in der Entwicklung, aber nichtsdestotrotz, Peter Flash und wer da sonst noch die Finger im Spiel hat, wird sicher was sehen in dem Jungen. Und deswegen ist er jetzt bei uns und hat auch eine faire Chance verdient. Ja, und dann haben wir noch zwei Neuzugänge, die schon etwas mehr Erfahrung auf dem Buckel haben. Das ist zum einen Guillaume Nod, der aus der ersten französischen Liga kommt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Pascal Zerrissen, ehemaliger Nationalspieler und hat ja schon einige DEL-Spiele auch auf dem Buckel und kommt vom Ligakonkurrenten aus Rosenheim. Für mich beides erfahrene Spieler. Gerade Zerrissen, von dem erwarte ich mir schon gewisse Stabilität. Einfach weil seine Vita ja einfach irgendwie dafür spricht, auch wenn er jetzt zuletzt vielleicht ein bisschen, ja, das klingt jetzt so hart, auf dem absteigenden Ast war in Rosenheim. Das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen. Aber warum wird er nicht bei uns wieder zu alter Stärke finden. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja.
Und bei Nord, ja, da muss man sehen, das, da habe ich eigentlich keine wirkliche Meinung dazu, wenn ich ehrlich bin. Das ist irgendwie, hat so ein bisschen den so Moser-Feeling.
Ja. Zerlissen bin ich ganz bei dir. Muss man schauen, dass der sich ein bisschen stabilisiert. Der hatte halt jetzt schon einen Karriereabstieg hinter sich. Aus der DEL nach, ich glaube, nach Krefeld und dann nach Bietigheim und Rosenheim. Hat da jetzt nicht immer eine super Figur abgegeben, aber ich glaube, wenn der, es liegt da immer mit am Team. Also es muss, wenn es auch einfach passt, ne, dann kann der sicherlich auch wieder zu alter Stärke zurückfinden. Auf jeden Fall ein Mann mit Erfahrung und das ist wichtig. Das ist genau das, was uns in der Verteidigung bisher meiner Meinung nach gefehlt hat. Ich sehe den sehr positiv, den Transfer. Bei Not ist es, sehe ich es eigentlich eher gegenteilig. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, wenn ich mir den jetzigen Kader anschaue, dass die jetzigen Verlängerungen und Neuzugänge, dann halte ich das für den schwächsten Neuzugang bisher. Es muss nichts heißen. Also irgendeiner muss ja am Ende der schwächste Neuzugang sein, aber außerdem kann es durchaus sein, dass ich mich da täusche. Aber ich glaube, ich will mir da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin da wirklich kein Riesenexperte, was irgendwelche Spieler angeht, die ich vorher nicht irgendwie bei uns im Kader oder so gesehen habe. Ich habe den gekannt, ich habe den Namen gekannt, mir hat das was gesagt, aber ja, letztendlich bildet man sich seine Meinung ja auch immer ein bisschen von dem, was man von anderen hört und das war halt eigentlich durchweg eher negativ behaftet. Muss jetzt nichts bedeuten, aber für mich sind die Erwartungen eher niedrig bei ihm, ne?
Ja, ich finde es sowieso generell schwierig, weil, ich meine, die wenigsten von uns werden jeden dieser Spieler irgendwann schon mal haben spielen sehen, vor allem nicht regelmäßig. Das heißt, da sind wir ja genau bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, wenn du nicht gerade den Namen wirklich kennst, weil er präsent ist im Eishockey-Umfeld, weil der, keine Ahnung, vor 2-3 Jahren die ganze Liga kaputtgeschossen hat oder was auch immer, dann kannst du dir ja eigentlich gar keine wirkliche Meinung in dem Sinne bilden, sondern du kannst halt auf das gehen, was du irgendwo liest, sei es jetzt in Foren, sei es jetzt irgendwelche Punktezusammenstellungen auf Elite Prospects und was es da alles für Seiten gibt. Aber im Endeffekt ist das alles eigentlich nur sehr oberflächlich, weil am Ende wirst du nie wissen, wie die Spieler dann vor Ort performen und
in dem Team dann funktionieren,
genau.
Mit den Mitspielern harmonieren. Das wird immer, also so, wenn man es so sieht, ist jeder Neuzugang fast immer gewissermaßen eine Überraschungskiste, weil du weißt nie, was passiert.
Genau.
Und ich traue ihm das natürlich grundsätzlich schon zu. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, da haben wir jetzt einen Nuller geholt. Aber er ist halt von allen, die jetzt momentan bei uns im Kader stehen, derjenige mit den negativsten Mitschwingungen, sage ich jetzt mal, von ehemaligen Fans und so weiter und so fort.
Ja,
wie gesagt, keine Expertenmeinung, sondern einfach bloß das Gefühl, das ich halt da jetzt mitbekommen habe, dass das mit Vorsicht zu genießen ist, aber ja, soll er jetzt auch erstmal eine Chance bekommen. Ne?
Absolut, ja. so wie jeder Spieler, der nächste Saison oder zur kommenden Saison bei uns auf dem Eis steht in der Donau Arena. Dann noch ganz frisch, quasi Breaking News. Nikola Gajowski geht in seine 11. Saison in Regensburg.
Richtig.
Und da bekomme ich gleich einen Frosch in den Hals, weil ich mich so freue.
Ja, also man muss schon sagen, Nikola Gajowski verlängert. Kurz bevor wir hier mit dem Podcast begonnen haben, hat mich diese Nachricht erreicht. Und meine allererste Reaktion war, hätte ich jetzt nicht gemacht. Ich dachte mir, letzte Saison dachte ich mir, wenn er vielleicht als Verteidiger weitermacht, dann könnte es gehen. Ich habe jetzt danach gelesen, also er ist als Verteidiger eingeplant.
Zumindest vorwiegend, ja.
Das ist klar, wenn es vorne mal zwickt, kannst du den immer nach vorne stellen auch. Aber mein Gedanke war eigentlich immer so, wenn wir den Klassenerhalt schaffen, dann ist das der perfekte Moment, dass er aufhören kann. Sollten wir tatsächlich absteigen, was ja zum Glück nicht passiert ist, dann hätte ich ihn auf jeden Fall noch mitgenommen, weil Oberliga wäre immer noch, also überhaupt kein Thema gewesen. Und niemand will mit einem Abstieg abtreten nach so einer Karriere bei so einem Club, das verstehe ich auch. Also das wäre überhaupt nicht zur Debatte gestanden, aber mit dem Klassenerhalt hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass er seine Karriere beendet.
Wäre ein schöner Abschluss gewesen, ja.
Und jetzt mit der Verlängerung, wie gesagt, eben, ich war am Anfang jetzt nicht so begeistert. Muss aber sehen, wenn ich mich jetzt länger damit auseinandersetze, dann ja, der hat als Verteidiger in den Playdowns schon nochmal deutlich besser gespielt als in der Hauptrunde. Also zunächst hat das ja meiner Meinung nach gar nicht funktioniert, als diese Umstellung das erste Mal gemacht wurde während der Hauptrunde. In den Playdowns hat er sich offenbar ein bisschen dran gewöhnt und hat die Rolle einfach besser ausgefüllt. Ja, ich denke mir jetzt schon, kann man machen. Als Verteidiger. Als Stürmer zu langsam.
Also ich finde es super. Als Verteidiger bin ich auch bei dir. Als Stürmer, ja, selbst als Stürmer, glaube ich, als Leader für eine der hinteren Reihen, warum nicht? Ich glaube, ein Nikola Gajowski würde wahrscheinlich so lange spielen, wie es seine müden Knochen irgendwie hergeben würden. Speziell für Regensburg natürlich. Also ich glaube, man merkt da schon sehr deutlich, was er an dem Verein hat, aber auch, was der Verein an ihm oder in ihm sieht. Identifikationsfigur, Trikot und das Hallendach, was auch immer man da alles dann am Ende rein interpretieren kann oder nennen mag. Wie gesagt, mich freut, weil er hat einfach, ja, der hat sich hier ein Denkmal aufgebaut und dass er jetzt nochmal eine Saison dranhängt, aushilft oder hilft, die Verteidigung zu stabilisieren, finde ich super. Also
ja, man muss schon auch sagen, es ist jetzt niemand, wo ich sagen würde, den hätte ich jetzt auf gar keinen Fall verlängert. Also
dann hätte die Entscheidung von ihm kommen müssen.
Genau, ja, aber ich habe mal gedacht, Mensch, das wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt für ihn zu sagen, okay, jetzt an dem Punkt höre ich auf, wir haben jetzt auf dem letzten Drücker, aber dann doch mit einer relativ klaren Serie, diesen Klassenerhalt nochmal sicher gemacht. Die Leute haben mehr gejubelt als bei der Meisterschaft. Es war ein super Ende letztendlich von einer mega krass unglücklichen Saison und das wäre jetzt der Punkt gewesen. So habe ich mir halt das ausgemalt. Aber wenn er weitermachen möchte und sich fit genug fühlt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das beurteilen kann für sich selbst.
Ja, hoffentlich.
Dann in der Kombi mit der Verteidigung, dann finde ich das voll okay. Muss ich sagen. Schön, dass er noch da ist.
Ja, zum Thema Verteidigung habe ich mir noch ein paar Gedanken gemacht. Im Vergleich zur letzten Saison haben wir bereits jetzt zwei Rechtsschützen in der Abwehr. Letztes Jahr hatten wir überhaupt keinen. Ich finde, auch hier sieht man, dass sich schon Gedanken gemacht wird, wie man unser Spiel und den Kader verbessern kann, punktuell, Stück für Stück. Für mich spricht es für mehr Variabilität, vor allem im Powerplay. Also ich glaube, da wird es durchaus zum Tragen kommen. Und was man schon auch sieht, man versucht mehr auf die körperliche Komponente Wert zu legen, was uns ja letzte Saison und eigentlich auch die Saison davor oder generell in der Verteidigung irgendwie gefühlt schon immer so ein bisschen gefehlt hat. Also das klingt jetzt wieder total abgedroschen, aber ich habe mir das ganz, ganz oft gedacht, letzte Saison auch und auch davor. Wenn du dir die Mannschaften anschaust, wenn sie vor Spielbeginn sich gegenüberstehen und dann hast du auf der einen Seite diese Verteidigerkanten, wo du dir denkst, okay, der nagelt dich einfach in die Bande und auf unserer Seite hast du dann Bubi, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Also ich glaube, auch da hat man erkannt, dass es so auf Dauer einfach nicht funktionieren wird, dass du da einfach auch diesen körperlichen Aspekt mit reinbringen musst. Und dementsprechend sind auch die bisherigen Verpflichtungen, glaube ich, schon in diese Richtung gegangen. Und finde ich absolut positiv.
Ja.
Also ohne, dass ich jetzt irgendwem da das Verteidigen absprechen wollen würde oder ähnliches, aber ehrlicherweise, Verteidiger mit Gardemaßen hattest du bisher eigentlich nur Jakob Weber. Und ich meine, der ist letzte Saison die meiste Zeit ausgefallen.
Rein von den Maßen her noch Kötzdörfer. Aber
okay,
ja. Hat es sonst jetzt einfach nicht so gepasst. Aber ja, ich bin absolut bei dir. Für mich ist dieser, ich nenne es jetzt mal Umbau unserer Verteidigung, bisher überaus gelungen. Ceresen mit 1,96 ist eine Wand da drin im Vergleich zu dem, was wir bisher hatten. Ich will jetzt auch niemanden, also für seine Größe kann ja auch niemand was, aber nur mal, um einen Vergleich zu haben, wir haben jetzt unter anderem Sandro Meyer und André Bühler, die Abgänge geworden sind, die jetzt nicht verlängert wurden und die sind von der Größe her, also Bühler 1,73 und Sandro Meyer 1,71. Klar, du kannst jetzt Sandro Meyer auch nicht unbedingt gleich, also gegenüberstellen mit Pascal Ceresen. Das ist jetzt auch irgendwo unfair, auch vom Alter her, aber die Größe ändert sich halt immer. Das ist leider so. Und wie gesagt, für das kann niemand was. Aber dieser Umbau, der jetzt da stattfindet, merkst du halt einfach, wer da der Trainer ist. Auf welche Sachen vielleicht der Peter Flesch mehr Wert legt. Mhm. Was ihm vielleicht in seiner Karriere auch geholfen hat, war ja mit Sicherheit unter anderem auch einfach seine Statur. Und ja, natürlich, eine Mannschaft spielt da immer in gewisser Weise die Vorlieben eines Trainers wieder, sofern er denn die Gelegenheit hat, die Mannschaft auch federführend zusammenzustellen. Das war ja jetzt bei ihm letzte Saison nicht der Fall. Und da sehe ich jetzt wirklich seine Handschrift, was die Verteidigung angeht und gerade was die Statur von den Leuten angeht, muss man wirklich sagen.
Ja, da sprichst du jetzt was an, das habe ich mir tatsächlich hier auch auf dem Zettel notiert. Und da könnte man jetzt auch gleich weitergehen zu den Stürmern.
Jawohl, machen wir.
Interessant finde ich es, bisher 3 von 4 Contis sind Kanadier. Auch da habe ich mir die Frage gestellt, ist das Flashs Handschrift? Und ich würde fast sagen, ja.
Ja, mit Sicherheit.
Also wenn man sich die Saisons zuvor ansieht, war es ja doch oft eher tschechisch geprägt, auch gerade in der Oberliga dann mit Gajo und Divis. Stieler fällt mir jetzt dann noch ein. Und jetzt hast du halt, und das sticht halt schon heraus, 3 von 4 Kanadier.
Ja, also das mit Sicherheit, jetzt mal abgesehen davon, dass 2 davon ja verlängert wurden und schon da waren, ist das mit Sicherheit auch seine Handschrift, weil ich denke mir auch, dass sein Netzwerk vorrangig in diese Richtung gehen wird und jetzt nicht nach Skandinavien zum Beispiel. Und ja, ich denke mir, dass man auch genau hier das Gleiche sagen kann wie in der Verteidigung. Du kannst da ganz klar erkennen, in welche Richtung das gehen soll. Das finde ich gut. Ich finde die Richtung geil.
Definitiv, ja.
Schauen wir uns doch mal die Stürme ein bisschen genauer an. Zunächst einmal Verlängerung, Alejandro Angarán. Finde ich geil.
Für mich auch ein No-Brainer, weil du brauchst ihn einfach.
Ja.
Also,
der ist, wir hatten letzte Saison niemanden, der es geschafft hat, auch nur annähernd so sehr Leben in die Mannschaft zu bringen und die Verbindung zwischen Fans und Team so herzustellen. Du musst jemanden haben, der einfach mal die Leute zum Toben bringt. Innerhalb so kurzer Zeit Publikumsliebling zu werden.
Als so junger Spieler.
Ja, das kannst du nicht lernen. Das bist du. Und du brauchst so jemanden als Charakter in der Mannschaft.
Definitiv. Wichtig natürlich immer, nicht überperformen.
Ja,
also
mit den Fäusten.
Natürlich, natürlich muss alles irgendwie Maß und Ziel haben, aber genauso jemand brauchst du, der sich nicht so schade ist, dahin zu gehen, wo es weh tut und das in jedem Spiel und sich auch nicht zu schade ist, in einen Faustkampf zu gehen. Völlig egal, ob es vielleicht von außen betrachtet aussichtslos erscheint oder nicht.
Ja, oder auch, ob es unsinnig ist oder nicht.
Ja.
Natürlich sind diese Faustkämpfe unsinnig, was jetzt das Spiel an sich angeht. Aber hier geht es um was anderes. Hier geht es auch darum,
ein Zeichen zu setzen,
die Mannschaft wach zu rütteln.
Für die eigene Mannschaft, ja. Aber auch für die Fans mit reinzuholen.
Also die Leute, ich kriege Gänsehaut, wenn ich da an diese Szenen denke, wenn ich mir das nochmal in Erinnerung rufe, wie er nach diesen Kämpfen in die Menge jubelt und lacht und die Leute springen auf. Und also das ist Hammer. Wenn du so jemanden hast, ich finde, das ist Gold wert. Natürlich geht es in erster Linie um was anderes. In erster Linie geht es um Eishockeyspielen. Das gehört ein Stück weit dazu zum Spiel. Aber man sollte schon auch, wie du schon gesagt hast, nicht aus dem Auge verlieren, um was es dann eigentlich geht. Wenn er jetzt spielerisch überhaupt nicht mithalten könnte in der zweiten Liga, dann hilft dir der Charakter auch nichts, dann kannst du diese Stelle einfach nicht mit so jemandem besetzen. Er ist jetzt nicht der absolute Überflieger, aber erstens einmal ist er noch sehr jung, er ist 21 und wird nur sehr, sehr viel lernen und sicherlich noch besser werden. Und von dieser Warte aus gesehen, muss ich sagen, Top-Verlängerung.
Mit Konsti Ondl haben wir auch einen Spieler, der seinen Vertrag verlängert hat. Für mich, das klingt jetzt ein bisschen nach einem Wortspiel, aber so eine Konstante. sorry, Konsti, du wirst es uns verzeihen. Finde ich super, weil man gerade bei ihm auch gemerkt hat, dass er zum Ende der letzten Saison hin sich dann auch nochmal steigern konnte. Und ja, er ist für mich einfach ein solider deutscher Zweit- oder Drittreihenspieler.
Ja.
Also den kannst du einfach neben zwei andere stellen und du weißt, der haut sich auch rein und der kämpft und rackert und macht keinen Schritt zu wenig. Von daher super. Und ich glaube auch, er ist auch wichtig für die Kabine und generell so fürs Ankommen, fürs Mitnehmen der neuen Spieler. Ich finde, man merkt es immer wieder so ein bisschen, wenn man Social Media verfolgt. Konsti ist da irgendwie immer mit dabei und ist sich nie zu schade für irgendein Interview oder da jemanden sich zu schnappen und mit ihm die Stadt zu erkunden, gerade jetzt bei den neuen Spielern. Also auch das darf man ja alles nicht vergessen. Wir schauen uns ja hauptsächlich das Feeling auf dem Eis an, aber auch das, was nebenher passiert, ist ja mindestens genauso wichtig. Von daher finde ich super, dass er bei uns bleibt.
Hat übrigens letzte Saison auch seine beste Zweitligasaison bisher gespielt. Ich finde, dass das ein bisschen unterging in dem ganzen, in dieser ganzen miesen Saison. Hat man irgendwie, alles war schlecht, alles war mies. Und da ist ein bisschen untergegangen, dass seine Leistung sogar mit Abstand besser war als im Jahr zuvor. Wenn man jetzt mal nur die Punkte vergleicht, waren es in der Meistersaison 45 Spiele und 8 Punkte nur. Also eigentlich ein Fall für mich, wo ich in der Meistersaison, wo alles funktioniert, eher gesagt hätte, das glaube ich war's.
Ja.
Martin verlängert, ist alles gut. 48 Spiele jetzt in der Hauptrunde und 22 Punkte statt 8. Und das ist schon in so einer Saison echt heftig.
Ne? Also, fast der dreifache Wert.
Ja. Da finde ich, da kann man durchaus sagen, dass jemand den nächsten Schritt gemacht hat. Und wenn er das halbwegs wieder so hinbekommt, vom Output her, dann finde ich das auch absolut gerechtfertigt, dass man verlängert hat.
Ja, bevor wir jetzt zu den Neuzugängen im Sturm kommen, gibt es ja noch drei weitere Verlängerungen, die teilweise ja schon, ich sage jetzt mal, ein offenes Geheimnis waren. Da sind ja schon gewisse Informationen durchgesickert bei dem einen oder anderen Spieler. Unsere Top-Reihe der letzten Saison, und du hast es ja gerade schon gesagt, letzte Saison war ja wirklich extrem schwierig und ich glaube, niemand hat irgendwie was Positives gesehen so wirklich, aber trotzdem hatten wir eine Reihe, die dann schon nochmal herausgestochen hat und bei der die Chemie irgendwie gestimmt hat. Es ist die Reihe um David Morley, Corey Trevino und Pierre Preto. Und die bleiben uns zum Glück alle drei erhalten. Ja, ich glaube, da braucht es nicht viele Worte, außer dass ich wünsche, dass alle drei, oder hoffe, besser gesagt, dass alle drei einfach vom Verletzungspech verschont bleiben. Denn was die drei insbesondere zusammen leisten können, das haben sie dann auch letzte Saison in dieser absoluten Seuchensaison am Ende wirklich noch gezeigt. Und einfach top.
Kann man fast nicht mehr dazu sagen. Nur eins dazu, ich glaube, die Verlängerung von diesen dreien ist durchaus der positive Aspekt, den man mitnehmen kann aus der letzten Saison. Insofern, als dass es nur aufgrund dieser miesen Saison dann möglich war jetzt mal, was ja vorher nicht ging, dass man seine Top-Leute verlängert und so auf diese Weise einen stärkeren Kader zusammenbaut. Die Meistersaison war super, aber nach dieser Meistersaison war klar, es ging jetzt vielleicht blöd, aber es ist nun mal so, du wirst nur die Schlechteren halten können. Alle, die gut waren in der Meistersaison, sind weg, die kannst du nicht mehr bezahlen. Jetzt mal so salopp dahingesagt. Mhm. Und das ist jetzt dieser positive Aspekt von dem schlechten Abschneiden aus der letzten Saison. Meiner Meinung nach, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, dass es uns möglich war, diese drei Leute zu verlängern, ohne großen Hickhack vor allem, ohne großes bis in den August reinziehen oder so, sondern einfach verlängern. Es war jetzt kein Seitenhieb.
Wirklich? War es keiner? Okay. Ja. Wobei ich schon glaube, bei David Morley, um jetzt auf dieses offene Geheimnis zurückzukommen, da wurde ja schon relativ früh wohl klar, dass er einen Zweijahresvertrag hat.
Ja, natürlich, also, das stimmt.
Unabhängig davon, wie die Saison dann letztendlich ausgegangen ist.
Ja. Aber du weißt ja, wie das läuft. Ne?
Ich wollte gerade sagen, man einigt sich dann doch irgendwie auf einen Aufhebungsvertrag oder was auch immer. Also ich meine, die Verträge sind ja alle irgendwie nicht mehr das, was man meinen könnte. Völlig egal, alle drei spielen nächste Saison in der Donauarena und hoffentlich auch in dieser Formation zusammen, denn ich glaube, da braucht man einfach nicht viel verändern. Im Gegenteil, ich glaube, dass die nur noch besser werden können zusammen. Lass einen David Morley jetzt nicht drei Viertel der Saison verletzungsbedingt ausfallen, sondern die Vorbereitung komplett mitmachen und einfach gesund sein, dann ist es aus meiner Sicht einer der Top-Contis der Liga.
Ja, man hat ja letzte Saison zum Schluss hin dann gesehen, was passiert, wenn der kann.
Richtig. Ne? Und über Trevino, da braucht man sowieso keine Worte verlieren. Also freut mich im Speziellen, dass er offenbar auch in Regensburg sein Glück so ein bisschen gefunden hat, weil es ja in seiner Karriere bisher nicht oft der Fall war, dass er an einem Standort länger geblieben ist. Ja, und Preto war sowieso irgendwie ein Glücksfall. Also ich kann mich noch erinnern, als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde, da dachte ich mir erst so, okay, bringt uns der wirklich weiter in dieser schlechten Verfassung, in der wir uns zum damaligen Zeitpunkt befanden. Aber muss ich ganz klar sagen, Top-Verpflichtung.
Ja. Also Preto war letzte Saison wirklich eine der Top-Nachverpflichtungen, die wir tätigen konnten und die wir die letzten Jahre auch getätigt haben. Es gibt Nachverpflichtungen, die kann man hier nicht nennen. Die sind völlig ohne sind jede Konkurrenz. Ja. Und es gibt welche, die sind verpufft, richtig. Und es, denke ich, ist von dem, was normalerweise für uns möglich ist, als Nachverpflichtung zu tätigen. Weil wenn man mal sieht, ich glaube, Trevino damals als Nachverpflichtung war ja ein bisschen ein Glücksfall, dass das so funktioniert hat. Und wie gesagt, also Booth brauchen wir jetzt gar nicht nennen. Da steht fernab jeder Konkurrenz, was das angeht. Aber von dem, was normalerweise für uns drin ist, finanziell, da war das absolute Glücksgriff. Ne? Habe ich aber auch, ähnlich wie du, anfangs, mir nicht viel dabei gedacht. Ich dachte halt, das ist ein Ergänzungsspieler irgendwie.
Richtig.
Und der hat sich mega entwickelt, mega. Also, ist
eigentlich zum Führungsspieler avanciert.
Ja. Echt super stark, dass wir die drei jetzt auch nächste Saison in unseren Reihen haben. Und wie du auch gesagt hast, ich hoffe wirklich, dass das auch weiterhin in der Reihe so bleibt. Ich kann mir auch keinen Grund vorstellen, warum dass man das ändern sollte.
Never change a running system.
So schaut's aus, richtig.
Haben
wir noch ein paar Neuzugänge.
Neuzugänge, ja. Also ganz untätig waren die Verantwortlichen ja zum Glück nicht. Auf dem deutschen Sektor haben wir mit Donat Peter und Sam Pailleur zwei, wie ich finde, sehr interessante Spieler bekommen. Beides sind zwei Flaggenspieler. Auch das ist ein Punkt, der mir schon positiv aufgefallen ist, denn ich habe schon das Gefühl, dass wir schon jetzt auf dem deutschen Sektor, und letztlich sind wir ja dann auf dem deutschen Sektor, uns augenscheinlich verbessern.
Ja.
Und zwar so sukzessive. Und das, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich glaube, nur so wirst du es mittelfristig schaffen, dass du dich dann auch ja, im Mittelfeld der Liga etablierst. Das, glaube ich, geht nur, wenn du einen wirklich soliden bis guten Kern an deutschen Spielern hast, die eine gewisse Erfahrung haben. Und da gehören halt zwei Flaggenspieler auch dazu. Und wie gesagt, Donat Peter, Sam Pailleur sind jetzt unsere neuen.
Sam Pailleur kannst du auf jeden Fall mit deutschem Pass auf jeden Fall nehmen. Also ist einer von den Spielern, die, bei denen es eigentlich nur daran lag bisher. Vielleicht als Conti zu schwach für die DEL2, aber jetzt mit deutschem Pass. Wäre das sicher woanders auch noch untergekommen in der DL2, nicht bloß bei uns. Also insofern gut, dass man da Nägel mit Köpfen gemacht hat. Und Donat Peter, ja, da gibt es auch unterschiedliche Stimmen, aber ich hätte jetzt mal einfach gesagt, da kannst du nichts verkehrt machen. Ist einer von denen, die mir positiv aufgefallen sind in den letzten beiden Jahren in der DL2, wenn wir gegen Selb gespielt haben. Und ja, wie du schon sagst, der deutsche Sektor ist meiner Meinung nach damit deutlich aufgewertet, den beiden. Wir hatten ja letztes Jahr sowieso, ja, da hat es nicht ganz das glücklichste Händchen. Ich hoffe, dass das diesmal besser klappt mit den beiden. Ne?
Ja, gerade bei Sam Pailleur hoffe ich ein bisschen drauf, dass so der Tyler Ward-Effekt eintritt. Denn auch da hat man ja am Anfang, glaube ich, waren die Stimmen in Weiden, die sagten, naja, als Kontingentspieler ist er zu schwach und mal schauen mit einem deutschen Pass, ob er die DEL2 im Kreuz hat. Und ich meine, er hat allen Kritikern Lügen gestraft. Und wenn Sam Pailleur auch nur annähernd in diese Richtung gehen wird, dann,
ja, dann wäre das,
wär das einfach das super. Super, ja.
Nochmal kurz zu Donat Peter, muss ich jetzt auch sagen, dass das ist ja jetzt auch kein gestandener DL2-Spieler, der jetzt da schon 10 Jahre in der Liga auf dem Buckel hat oder so. Was man bei dem vielleicht ein bisschen vergisst, oder mir geht es zumindest so, der wird erst 25 Jahre alt. Ich habe das Gefühl, den schon ewig zu kennen. Natürlich auch aus seinen Zeiten in Memmingen, in der Oberliga. Und er hat, glaube ich, die letzten 2 Jahre in Selb einen echt guten Job gemacht. Die erste Saison war jetzt punktetechnisch vielleicht nicht mega. Letzte Saison hatte er dann ziemlich viel Verletzungspech. Hat nur 21 Spiele in der Hauptrunde absolviert. Er hat aber in den 21 Spielen genauso viele Punkte erzielt wie in der Vorsaison in 51 Spielen. Hat also sich da deutlich gesteigert und auch in den Playdowns war er nochmal ein richtiger Faktor. Einer der wenigen für Selb mit 5 Punkten in 10 Spielen. Also echt. Muss wirklich sagen, ich bleibe bei meinem Anfangsstatement, da kannst du nicht viel verkehrt machen. Ich meine, du kannst nicht nur lauter David Morleys verpflichten.
Ne? Nee.
Ja, also das funktioniert halt nicht.
Das funktioniert nicht, ne.
Du musst ja auch, wenn wir mal ehrlich sind, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber du brauchst ja auch Leute, die du bezahlen kannst. Und wir wissen jetzt alle, wir haben es seit Jahren, hören wir es uns an, dass wir nicht in die höchsten Regale greifen können. Und deswegen denke ich, ist das absolut in Ordnung.
Ja, ich glaube, du musst einfach kluge Entscheidungen treffen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt nach und nach passiert, was nicht heißen soll, dass die Entscheidungen davor nicht auch klug gewesen wären, aber wie du schon gesagt hast, man weiß es natürlich nie und du kannst den Spieler mit dem besten Punkteschnitt holen und der kann vielleicht hier nicht funktionieren, keine Ahnung, also ja, das weißt du einfach nicht, aber man versucht halt im Rahmen der Möglichkeiten das Maximum rauszuholen. Ja, bevor wir zu unserem neuen Kontingentstürmer kommen, dürfen wir einen jungen Mann nicht unterschlagen, und zwar Lukas Krieger. Der kommt aus unserer DNL und wird nächste Saison dann zum DEL2-Kader gehören. Ich kann jetzt wenig dazu sagen, weil ich in der DEL nicht so viele Informationen greifbar habe. Aber ich finde prinzipiell, dass der Weg gut ist. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Also junge Spieler aus der DNL, aus dem Nachwuchs einzubauen. Ich glaube, dass der Weg auch wichtig ist und deswegen freut es mich. Und ich bin sehr froh, dass man mit diesem Weg weitermacht. Also dass man jetzt nicht sagt nach der letzten Saison, okay, wir müssen jetzt irgendwie alles auf den Kopf stellen und sowas geht gar nicht mehr und auf keinen Fall irgendwie Experimente in irgendeiner Form, sondern dass man auch hier weiter versucht, unsere Nachwuchsspieler ihnen Perspektiven aufzuzeigen, ihnen aber gleichzeitig Chancen zu ermöglichen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, auch hinsichtlich der U21 Regelungen, denke ich, wird das schon auch eine große Rolle spielen.
Ist natürlich logisch, dass diese Regelung automatisch dazu führt, du musst ja irgendwas machen mit Jungen. Ne? Aber es spielt uns halt in die Karten, dass wir seit Sven Gericke halt auch auf unsere Jugend schauen und das sehr erfolgreich jetzt seit vielen Jahren. Und dass du dann solche Leute aus den eigenen Reihen einfach mit in den Erstligakader, schön wär's, in den Kader der ersten Mannschaft einbauen kannst.
Noch sind wir da nicht.
Es ist für ihn wichtig, es ist toll für die Fans und es ist auch ein Zeichen an den gesamten Nachwuchs, dass du es schaffen kannst. Wenn man mal überlegt, was jetzt da alles in den letzten 2 Jahre passiert ist, mit Giesel, Angaran, die Kose-Brüder, Lukas Krieger. Wahrscheinlich habe ich jetzt noch irgendjemanden vergessen. Das ist wichtig, weil wenn du in das Alter kommst, wo du in der U20 bist und dir langsam Gedanken machst, vielleicht wie deine Karriere dann im Profibereich mal ausschauen soll, und du kriegst halt mit, dass hier überhaupt nichts weitergeht, weil der Verein sich nicht drum schert, was aus der Jugend kommt, dann bist du halt weg. Du musst du weg. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, zumal auch für unsere U20, dass dann solche Leute bleiben und versuchen, sich durchzusetzen. Und natürlich auch für die erste Mannschaft, weil du tust dich immer leichter, jemanden aus der eigenen DNL hochzuziehen. Du weißt genau, wen du da bekommst und musst nicht irgendwen Fremden, sage ich jetzt mal, scouten und holen und weißt nicht genau, was passiert. Der Lukas Krieger, der ist 18, mit Sicherheit wird das eher eine krasse Erfahrung werden, diese Saison für ihn. Aber man hat ja in der Vergangenheit gesehen, wie schnell sich solche Spieler dann steigern können. Und ja, ich freue mich drauf, den spielen zu sehen.
Ich wollte gerade sagen, also in erster Linie, glaube ich, ist es für ihn, Erfahrung zu sammeln. Aber man hat es ja speziell bei den Kose-Zwillingen gesehen, dass man sich durchaus auch in jungen Jahren ein Stück weit etablieren kann in einer neuen Liga und im Rahmen seiner Möglichkeiten da durchaus auch gute Leistung zeigen kann. Und warum sollte es bei Lukas Krieger nicht auch funktionieren?
Richtig, das kann natürlich bei jedem funktionieren. Man darf jetzt nicht den Fehler machen, die Kose-Brüder als den Maßstab zu sehen. Das, glaube ich, wär falsch, aber möglich ist es für alle, das ist logisch. Man sieht es ja auch an Angaran zum Beispiel, dass du jetzt auch, wenn du jetzt nicht der komplette Überflieger willst, die Kosis bist, dass du trotzdem dich in der DEL2 halten kannst und der Weg ist ja da noch lange nicht zu Ende. der Lukas Krieger hat nur 3 Jahre Zeit, um an die Position zu kommen, vom Alter her, wo der Angran jetzt ist. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er in diesen 3 Jahren sehr, sehr viel Erfahrung sammeln wird. Die Anlagen hat er sicher, sonst wäre er nicht bei uns in der U20 gewesen. Und mal sehen, vielleicht kann man ja zusätzlich noch Erfahrung sammeln lassen in der Oberliga. Wäre auch nicht verkehrt. Hat man letztes Jahr gesehen mit Giesel, Angeran, Kürzdörfer.
Ja, stimmt.
Waren alle da mal und war mit Sicherheit nicht verkehrt. Wenn du mal Spielpraxis sammelst, auch wenn es mal ein bisschen langsamer ist. Man hat es auch sehr schnell bemerkt, wie dann da Scorerpunkte kamen. Selbst jetzt zum Beispiel beim Kürzdörfer. Und das wäre bestimmt auch nicht verkehrt. Vielleicht kann man da wieder was deichseln mit Passau oder so.
Ja, kommen wir zum letzten.
Jawohl.
Und aktuell, glaube ich, sogar neuesten Neuzugang.
Ja.
Und zwar unser erster neuer Kontingentspieler, Bryce Kindup.
Ja, Wunderkiste.
Interessanter Mann, ja.
Oder Wundertüte heißt
es. Ich glaube, es heißt Wundertüte, ja.
Ich sage jetzt Kiste. Ich sage
Wunderkiste. Okay, dann ist er jetzt die
Wunderkiste. Überraschungskiste, Wundertüte, für mich ist das alles das Gleiche. Wunderkiste.
Bis zur nächsten Folge muss es besser werden. Ja. Ich muss sagen, für mich ist es, glaube ich, eine solide Verpflichtung, aber jetzt also aus meiner Sicht ist es kein Kracher. Ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll oder erklären soll, weil es eigentlich immer schlecht ausgeht für den Spieler, aber so ist es eigentlich gar nicht gemeint. Im Vergleich zu manch anderen Kontingentspielern, die jetzt so in der DEL2 unter Vertrag genommen wurden, auch neu unter Vertrag genommen wurden, finde ich, ist er nicht mit in diesem Regal. Man darf natürlich aber auch nicht vergessen, wir reden da über Konkurrenten wie die Kassel Huskies. Ich meine, da können wir einfach nicht mithalten, ganz klar. In der Liga sehe ich ihn jetzt irgendwie nicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, darf man sich schon auf ein bisschen was freuen. Ich weiß, du bist da ganz anderer Meinung.
Ja, was heißt ganz anderer Meinung? Ich will jetzt auch nicht sagen, ich will jetzt nicht behaupten, es ist ein Kracher. Das gibt die Vita nicht her, das zu behaupten. Aber ich sage, wir haben die Gelegenheit gehabt, einen Spieler aus der AHL zu holen. Wir hatten diese Gelegenheit nur deswegen, weil seine Vita ein bisschen Kratzer hat. Und zwar wird es wahrscheinlich ja jeder gelesen haben, also er hat jetzt auch ein Jahr komplett pausiert. Er sollte eigentlich in die East Coast Hockey League wechseln. Das wollte er aber nicht aus irgendwelchen Gründen.
Ja, aus Gründen. Ja.
Und hat deswegen komplett pausiert, hat keine Freigabe erhalten, um woanders hinzuwechseln. Was da vorgefallen ist, ist vollkommen uninteressant. Tatsache ist, ich denke, wenn ein Spieler doch einige Jahre in der AHL gespielt hat und du hast die Gelegenheit, den zu verpflichten, dann solltest du es tun, als, ich sage jetzt mal, finanziell eher hinterer DEL2-Club, der nicht so viel zu melden hat mit dem Geld, musst du das machen. Und die AHL ist sicherlich eine Liga, wo wir uns normalerweise nicht so direkt bedienen können. Deswegen, ich denke, recht viel Besseres wirst du nicht bekommen, ohne dass du von außen nochmal Geld reinpumpst, von irgendeinem Sponsor oder so, sondern über den normalen Etat für die Mannschaft. Ob er das jetzt auch aufs Eis bringen kann, hier, ist ja seine erste Europastation, das muss man auch dazu sagen. Das ist immer ein bisschen heikel. Das hat schon bei vielen, die bessere Vorzeichen hatten, nicht funktioniert. Es kann aber auch einschlagen. Also darum, wie gesagt, Wundertüte halt dann.
Ich dachte, wir sind bei Wunderkiste.
Natürlich kann es so und so ausschlagen, aber also die Anlagen müssen auf jeden Fall da sein, dass er ein Kracher werden kann, sonst hätte er nicht jahrelang in der AHL gespielt. Was mich ein bisschen da irritiert ist, dass dass es jetzt zuletzt so bergab ging, punktemäßig. Ich habe mich jetzt nicht ausgiebig mit dem befasst, was da passiert ist, aber er hatte in San Diego zunächst echt noch gute Werte, also Scorerpunkte. Mhm. Plötzlich ist es ist das ziemlich abfallend und bis hin halt dann zu dieser Sache, wo er eigentlich dann in die East Coast Hockey League wechseln sollte. Und ich denke mir, okay, das wird natürlich Leistungsgründe gehabt haben. Man kann es zumindest an seinen Scorerpunkten ablesen. Aber genau so ein Schwellenspieler ist halt das, was wir bekommen können. Wir werden keinen bekommen, der in der AHL halt
etabliert ist.
60 Punkte oder mehr macht oder sowas in der Richtung, das wirst du nicht bekommen.
Ne? Ja, ich glaube, da sind wir noch ein Stück weit entfernt, solche Spieler nach Regensburg holen zu können. Das stimmt schon. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn es um so Sachen geht wie, hat jetzt eine ganze Saison nicht gespielt oder dann eben, wie du sagst, diese Geschichte mit, er hätte in die ECHL geschickt werden sollen und das wollte er aber nicht. Also wenn das alles so stimmt, ich meine, auch da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Da wird es immer zwei Seiten natürlich geben, aber das ist für mich so, das sind so diese Begleitumstände, wo ich sage, okay, weiß ich nicht.
Ist schon ein bisschen, es ist, wie gesagt, aber es ist schon ein Kratzer in der Vita.
Ja, ja, genau. Und wenn man sich dann überlegt, ein Tyler Wong, der jetzt auch nicht gespielt hat, okay, gut, der kam aus der KHL, hat jetzt auch nicht,
nee, stimmt,
nicht das gebracht, was man sich vielleicht von ihm erhofft hat. Und da, deswegen, da bin ich ein bisschen vielleicht gebrandmarkt.
Denk einfach an David Booth. Bei dem war es auch so.
An David Booth denke ich tatsächlich sehr oft.
Ja, aber bei dem war es auch so und es hat mehr als gut funktioniert.
Ja, das stimmt.
Aber du hast natürlich das andere Beispiel mit Tyler Wong schon gebracht. Es kann auch sein, dass es mal nicht so gut funktioniert. Wobei bei ihm war es ein bisschen seltsam, weil er hat sehr gut angefangen und wurde dann eher schlechter.
Ja.
Normalerweise würde man es eher andersrum erwarten. Aber ja, ich sehe das natürlich. Ich sehe das total, was du meinst. Und ich bin da ganz bei dir. Ich habe es jetzt vielleicht einfach mit etwas mehr freudiger Erwartung. Ne? Und du bist halt jetzt da eher der vorsichtige Typ. Aber ich kann es total verstehen, weil das sicherlich für ihn nicht ganz einfach wird. Ich hoffe, dass der einschlägt.
Ja, ich glaube, wir dürfen jetzt nichts heraufbeschwören, was nicht Potenzial da ist. Von daher.
Aber es wird jetzt wahrscheinlich trotz allem, denke ich mal, kein Spieler werden, der über uns jetzt, also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, der über uns dann nächste Saison in die DEL geht. Weil vom Ding her, er ist 25, also da geht schon noch was. Aber, ich das stelle ich mir jetzt nicht vor, aber ich stelle mir jemanden vor, der solide und für einen Kontingentspieler absolut zweitligatauglich für uns spielt. Und mehr will ich gar nicht. Ich will keinen Spieler, der dann nächste Saison gleich wieder weg ist. Weil wenn er was taugt, dann soll er was taugen, aber nicht so viel, dass er es schon wieder abhaut. Sondern so, dass er dann vielleicht die nächsten Jahre bei uns bleibt.
Du beschwörst jetzt so quasi schon wieder eine solchen Saison hoch, oder?
Nee, um Gottes Willen. Nee, aber nein, ich meine, solide ja, aber bitte nein, kein Sprungbrett. Also natürlich wäre es dann auch toll, wenn er eine Mega-Saison hinlegt, aber ich hätte schon irgendwie Bock darauf, dass man jetzt hier über mehrere Jahre vielleicht einen großen Stamm der Mannschaft auch aufbauen kann, den man dann punktuell immer wieder verstärkt.
Das wäre das Ziel und ich glaube, das sehen ja die Verantwortlichen genauso. Ja. Ich glaube aber auch, dass speziell jetzt bei Kindop durchaus dieses Argument gefallen ist, hey, wenn du bei uns gute Leistungen zeigst, dann können natürlich wir das Sprungbrett sein für Höheres.
Ja.
Wo auch immer dieses Höhere dann sein wird. Meinetwegen ist es dann in der DEL, solange es jetzt nicht dann bei Ravensburg ist oder bei Kassel.
Ja. Würde mich jetzt auch nicht wundern.
Natürlich, aber
das kann natürlich durchaus passieren.
Man wird sehen.
Aber jetzt erstmal hoffen wir, dass es einfach der Neuzugang ist, der das bringt, was man sich von ihm verspricht. Nämlich eine gute Zweitligasaison. Und das reicht vollkommen.
Ja.
Wenn er das hinbekommt, dann wäre das super.
Ich meine, was man halt bei all dem nicht vergessen darf, wir sind aktuell nach wie vor in einer Position, da müssen halt die Contis einfach sitzen. Wir haben jetzt mit Morley und Trevino zwei Kontingentspieler, bei denen passt es, das hat man gesehen. Aber auch die Neuen müssen sitzen, denn die Konkurrenz schläft nicht. Die verstärken sich auch alle wirklich gut in meinen Augen und da dürfen wir einfach nicht ins Hintertreffen geraten und da kannst du dir halt Kontingentspieler nicht erlauben, die dann einfach nicht so solide punkten, wie man es von ihnen erwarten würde. Und wie man es vielleicht auch letzte Saison ein Stück weit dann wie es da der Fall war. Vielleicht noch ein interessanter Aspekt, weil ich denke, mit den Stürmern haben wir es dann eigentlich auch soweit, oder? Ich habe niemanden vergessen.
Ja,
nee.
Richtig, ja.
Bis auf Pascal Zerressen gab es keine Verpflichtung von Liga-Konkurrenten.
Okay.
Also finde ich, oder fand ich wirklich interessant, weil ich mir denke, okay, gefühlt ziehen manche Spieler von einem Verein zum nächsten innerhalb der DEL2 und der eine Club holt dann von dem wieder jemanden und was auch immer. Und wenn man sich jetzt überlegt, Marvin Schmid, der nach Ravensburg gewechselt ist, also und vom Gefühl her würde ich sagen, dass wir das auch letzte Saison irgendwie nicht hatten. Also wir bedienen uns, wenn dann, teilweise in der Oberliga.
Ja.
Oder halt dann wirklich ganz woanders. Finde ich interessant.
Ja, das stimmt. Jetzt in der Ausprägung habe ich es jetzt auch nicht auf dem Schirm. Letzte Saison habe ich noch behauptet, wir müssen die Leute woanders herholen, weil die in der DEL2 sich schon bewiesen haben, können wir uns nicht leisten. Aber das finde ich jetzt sehr interessant, ja. Würde mich mal interessieren, ob das jetzt Zufall ist oder ob da irgendeine Methode dahinter steckt. Tatsächlich. Ja. Da würde ich echt gerne mal Mäuschen spielen in den Büros der Eisbären GmbH, wenn da so besprochen wird, mit wem man verhandelt und so weiter und so fort. Das würde mich schon interessieren.
Ja, schon, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir die DEL2-Clubs überhaupt nicht auf dem Schirm
hätten. Nee, das glaube ich auch nicht.
Also, keinesfalls. Ich meine, natürlich brauchst du jetzt nicht die Spieler holen, die da sowieso aussortiert werden. Das ist auch klar. Also, aber
wobei es auch da oftmals durchaus dran liegen kann, dass es einfach da, wo der war, jetzt nicht gepasst hat. Muss man jetzt auch sehen.
Ja, klar.
Wir hatten selber schon so Spieler, wo du gesagt hast, okay, der hat jetzt überall funktioniert, außer bei uns.
Ja, klar. Aber es ist auf jeden Fall echt ein interessanter Punkt und wollte ich dir und euch nicht vorenthalten.
Ja, dann sind wir durch mit unseren Verlängerungen, Neuzugängen.
Ja, wurde jetzt doch ein bisschen länger.
Ja.
Nico, ich hätte noch ein, zwei Fragen.
An mich,
an dich,
an die Wunderkiste.
Ja, und gern auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ihr könnt uns gerne auch in den Kommentaren eure Namen mitteilen oder wie ihr das so seht. Aber Nico, was würdest du sagen, was war dein bisher schmerzhaftester Abgang und warum?
Schwierig. Ich würde die Frage gerne aufteilen, wenn ich darf. Ich würde gerne beantworten, einmal nach dem menschlichen Faktor und einmal nach dem Leistungsfaktor.
Du darfst beantworten, wie du willst.
Also menschlicher Faktor ist es tatsächlich der Abgang von Corby Schütz, der mich sehr schmerzt, weil es ein echter Regensburger ist, weil er sich immer zerrissen hat für den Club und ja, weil er alles das getan hat, was die Fans von ihm verlangen konnten, sich immer reingeschmissen hat in alles und deswegen, also da menschlich tut mir das sehr, sehr weh, muss ich ehrlich gestehen.
Verständlich.
Leistungstechnisch ist es eher Marvin Schmid, weil, nicht weil jetzt wir hier unseren besten Spieler verloren haben, sondern weil ich immer das Gefühl hatte, jetzt kommt der Schritt, jetzt platzt der Knoten komplett bei ihm, jetzt kommt sein wahres Leistungsvermögen zutage und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, der kann mehr. Man hat es immer wieder gesehen und es ist einfach nicht gekommen. Der Output hat dann immer gefehlt und der hat sich auch reingeschmissen ohne Ende in die Spiele, auf und ab die ganze Zeit. Also der hat niemals sich irgendwo ausgeruht. Und da hätte ich jetzt einfach irgendwie gedacht, jetzt kommt's, jetzt explodiert er und jetzt geht er weg. Ja. Absolut verständlich übrigens, ich kann es voll nachvollziehen. Also ich denke, in seiner Position war es total klug, jetzt einen Tapetenwechsel sich zu besorgen, weil du musst irgendwas verändern an der Karriere, weil es offenbar hier nicht gepasst hat, so dass er wirklich den nächsten Schritt machen kann. Aber ich fand, es war immer jemand, den ich auch in schlechten Phasen verteidigt habe. Mir hat einfach sein Spielstil gefallen und auch wenn es jetzt outputmäßig nicht immer genial war, tut es mir leistungstechnisch weh, dass man haben hergehen müssen. haben hergeben müssen. Stimmt auch so, weil was man gelesen hat, hat er ja eigentlich ein Angebot bekommen, aber sich dann anders entschieden. Wie gesagt, ich finde es nachvollziehbar, aber trotzdem schade.
Ja, schade ist natürlich, dass er zu einem Liga-Konkurrenten gewechselt ist. Ich meine, das will man ja,
glaube ich. Ich weiß, das triggert dich immer am meisten.
Ja, total. Ich verstehe gar nicht, warum dir das so egal ist. Also,
In der Regel geht es mir wirklich so, dass ich sage, wenn es nicht besonders verdiente Spieler sind, dann sage ich, okay, der hat jetzt gewechselt, das gehört zu ihm anders. Interessiert mich nicht mehr. Das ist jetzt bei ihm vielleicht ein bisschen anders, weil er war jetzt länger bei uns, aber bei Hammond oder so hat mich das überhaupt nicht gestört. Ich fand es schade, dass er weggegangen ist, aber ob der jetzt zu uns innerhalb der Liga wechselt oder das ganz woanders hin, ist mir dann
nicht. Nee, mir tut es schon immer weh, wenn ich unsere Eisbären-Spieler dann plötzlich gegen uns auflaufen sehe, weil dann ist es ja meistens so, dass sie dann auch noch ihre beste Performance zeigen.
Das ist ja logisch.
Und gut, war jetzt zum Glück bei Jogan und Hammond letzte Saison ja eher nicht der Fall, aber es ist ein anderes Thema. Ja, schöne Auswahl, muss ich sagen.
Wen würdest du denn auswählen?
Also ich, bei Corby Schütz bin ich gerade, was das Menschliche betrifft, absolut bei dir. Ich würde aber auch sagen, vom Menschlichen her hat es mich persönlich sehr überrascht. Überrascht hat es mich eigentlich nicht, aber ich fand es extrem schade und deswegen aus meiner Sicht der für mich schmerzhafteste Abgang Jan Schuran. Also gar nicht, mein Blick ging gar nicht in Richtung Spieler.
Okay.
Vielleicht auch, weil es einfach da letzte Saison irgendwie keinen gab, wo ich jetzt sage, okay, dem würde ich jetzt wirklich groß nachtrauern, ehrlicherweise. Aber Jan Schuran finde ich schon sehr schade, weil ich glaube, dass der hinter den Kulissen und auch die paar Mal, als er dann für den Cheftrainer einspringen musste, jetzt nicht nur letzte Saison, auch die Saison davor schon, glaube ich, immer einen Top-Job gemacht hat, weil er, glaube ich, in dem, was er macht, gerade diese ganze Videoanalyse, glaube ich, ist er wirklich, ich möchte es nicht sagen, eine Koryphäe, aber ich glaube, das muss ihm erstmal jemand nachmachen, so wie er das macht. Und er war ja die Saison vor, also die vorletzte Saison, da war er ja, glaube ich, für die Special Teams zuständig. Das hat ja überragend funktioniert, was natürlich sicherlich auch ein Stück weit am Kader lag. Letzte Saison haben die Special Teams ja nicht so gut funktioniert, aber ich glaube, dass es nicht daran lag, dass er irgendwie auch nur 2% weniger Gas gegeben hätte oder sowas, sondern ich glaube, der hat da auch weiterhin alles versucht. Und ja, ich fand ihn einfach irgendwie immer sympathisch. Und deswegen, tut es mir für ihn am meisten leid, wobei das jetzt falsch gesagt ist, weil er hat ja die Chance ergriffen. Ich glaube, er wird jetzt Cheftrainer.
Ja, ja, ja.
Von daher, aus seiner Sicht, ich glaube, da hat er alles richtig gemacht.
Ja, natürlich, gebe dir recht. Habe ich ehrlich gesagt, muss ich zugeben, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
Das wusste ich.
Ich habe mich jetzt nur auf Spiele konzentriert. Also ich bin da voll bei dir, es ist schade, aber macht jetzt mit mir tatsächlich nicht so viel, weil ich meine, der war jetzt auch nicht so lange da, dass man jetzt sagen würde, da geht jetzt ein Urgestein oder sowas, also Aber verstehe ich schon, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, ich glaube, er hat eine Headcoach-Stelle in Tschechien und dritte Liga, glaube ich. Und da, das ist auch für ihn der nächste Schritt, muss man jetzt auch ganz klar sehen.
Ne? Klar.
Vor allem in dem Alter, finde ich top, soll er machen und ich wünsche ihm alles Gute dabei. War das jetzt deine menschliche Antwort?
Ich will es gar nicht zweiteilen.
Okay.
Das ist für mich, das ist für mich die Antwort.
Alles klar.
Wie sieht es denn aus? Wen möchtest du denn von den Spielern, die jetzt noch verbleiben, unbedingt weiterhin im EVR-Trikot sehen?
Das ist jetzt auch eine interessante Frage. Ich glaube, ich habe mich da innerhalb von 3 Sekunden jetzt schon festgelegt. Muss man trotzdem mal ganz kurz den Kader nochmal anschauen von der letzten Saison, ob ich da niemanden übergehe. Nee, ich bleibe dabei. Wenn ich unbedingt jetzt noch bei uns im Kader sehen möchte, ist Jakob Weber.
Da gehe ich mit.
Ja. Da führt kein Weg dran vorbei für mich.
Und ich glaube, dann ist die Abwehr auch komplett, aus meiner Sicht. Wenn du sagst, du hast jetzt heute mit Gajo noch...
Ja, das stimmt, Gajowski, richtig.
Verteidiger und Jakob Weber, der... Ja,
stimmt. Was dadurch erübrigt sich jetzt eigentlich meine Frage? Also ich meine, wir wünschen uns jetzt Jakob Weber, aber wir wissen es natürlich nicht.
Ja.
Aber ich hätte eine Frage an dich, und zwar, was denkst du, welche Position unser vierter Kontingentspieler bekleiden wird?
Ich glaube, im Hinblick darauf, dass die Abwehr schon relativ voll ist, wie du sagst, völlig egal, ob jetzt Jakob Weber verlängern wird oder nicht. Ich vermute mal, er wird verlängern. Der gehört irgendwie auch schon zum Inventar. Glaube ich, dass die vierte Position im Sturm vergeben wird, die vierte Lizenz im Sturm vergeben wird.
Denkst du, dass man so voll mit Marian Bauer in der Verteidigung plant? Also mit, ne? Weil wenn wir jetzt mal sagen, wir haben jetzt 2-4 mit Gajowski 6 Verteidiger, aber einer davon ist Marian Bauer.
Wer noch fehlt, ist ja Xaver Tippmann.
Ja, richtig, fehlt auch noch.
Da könnte ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht noch verlängern wird.
Okay.
Gerade jetzt im Hinblick darauf, dass uns ja mit André Bühler und Corbinian Schütz jetzt zwei langjährige Eisbären verlassen werden, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass eben in der Verteidigung die beiden letzten Verbleibenden Jakob Weber und Xaver Tippmann sein werden. Und ich glaube, dann passt es auch in der Verteidigung aus meiner Sicht.
Mhm.
Und dann kannst du bedenkenlos die Lizenz im Sturm vergeben. Vielleicht wird es ja ein vierter Kanadier.
Ja, hätte ich jetzt nichts dagegen. Hättest du denn, oder würdest du es als möglich ansehen, dass wir mit 3 Kontingentspielern in die Saison gehen? So wie es ja durchaus einige Clubs immer wieder machen.
Möglich ist alles.
Super Antwort.
Ja, das Totschlagargument. Ich glaube schlichtweg, dass... Es klingt jetzt wieder blöd, weil bei anderen Mannschaften hat es ja irgendwie auch funktioniert, aber ich glaube, wir können es uns nicht leisten.
Ja,
also
das ist auch immer mein Argument.
Ich glaube einfach, dass wir von Anfang an einfach diese Power brauchen. Natürlich musst du dann auch hoffen, dass die dann auch das aufs Eis bringen, was du von ihnen erwartest. Ich meine, da sind wir jetzt ein bisschen gebrandmarkt nach letzter Saison, aber... ich glaube, wir können es uns einfach nicht leisten, dass wir ein Viertel der Saison, sage ich jetzt einfach mal, nur mit 3 Kontingentspielern spielen.
Ja, das denke ich auch. Das war gleichzeitig der Punkt, der mir in der Vergangenheit oftmals am meisten Angst gemacht hat, dass wir schon alle 4 Lizenzen vergeben hatten und die Teams um uns rum, die direkte Konkurrenten waren, hatten erst 3. Und ich dachte mir, okay, die sind jetzt schon so stark wie mir und die können aber noch einen Conti ziehen. Heftig. aber ging ja jetzt letzte Saison nochmal gut aus. Ne? Also ich glaube, ich bin auch bei dir. Ich mag solche Experimente nicht. Ich bin immer dafür, dass das Team am Anfang der Saison steht.
Ja, ich meine, auch da geht es ja darum, sich einzuspielen und sich kennenzulernen.
Richtig.
Das gehört ja alles irgendwo dazu und das machst du ja am Anfang der Saison. Ja. Das machst du in der Vorbereitung, im Sommertraining, whatever. Und ich glaube, dass es immer schwieriger ist. Natürlich alles auch immer im Rahmen der Möglichkeiten, aber es ist immer schwieriger, wenn ein Spieler während der Saison zum Team stößt, egal wann das der Fall ist.
Bringt uns zum nächsten Thema. Hast du noch was zum Kader zu sagen?
Nein, außer, dass ich, und da sieht man, dass Sommerpause ist, völligen Schwachsinn geredet habe. Natürlich ist nicht Tyler Ward gemeint, sondern Thomas Rubisch bei den Weidnern. Als ich das vorher verglichen habe mit Sam Payeur.
Ja, okay.
Also,
okay.
Liebe Weidner, falls da überhaupt jemand zuhören sollte.
Nee, glaub
ich glaube es auch nicht, aber ich möchte es nur korrigieren.
Ja, okay. Ja, stark, da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich hätte das voll abgekauft einfach.
Wunderbar. Das nächste Mal lasse ich es so.
Nein, einfach nein, setze Weidner Spieler ein in den Satz und ich kaufe es da ab.
Nein, aber ansonsten sind wir durch mit dem Kader.
Ja, und du hast ja gerade schon das Thema Vorbereitung angesprochen. Ich glaube, wir sind ziemlich fortgeschritten in der Zeit.
Heftig? Leider ja.
Heftig fortgeschritten, okay. Naja, aber es ist eine Off-Season-Folge, ist hier alles ein bisschen besonders heute.
Ihr könnt es euch ja auf zweimal anhören.
Ja, ich meine, wer vielleicht das in der Mittagspause sich anhört oder so, ich finde es immer klasse, mir einen Podcast auf mehrere Tage verteilt anzuhören. Hey, schauen wir, dass wir weiterkommen. Vorbereitung. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass der Kader unserer Meinung nach bisher gut zusammengestellt wurde und wir haben die Organisatoren dafür gelobt und alles Mögliche und jetzt kommt ein bisschen so ein Wermutstropfen. Die Vorbereitung wurde kürzlich bekannt gegeben, also das Programm der Testspiele.
Die findet nicht in Regensburg statt, oder?
Das ist korrekt. Bis auf eine kleine Ausnahme. Zufällig haben sie dann doch hierher verlaufen. Also Tatsache, nur ein einziges Heimspiel. Mit der Begründung, ich bin immer nicht ganz vorne dabei, wenn es ums Draufhauen geht. Aber ich finde es auch ein bisschen fadenscheinig, jetzt zu sagen, ja, auf den Fahrten zu den Auswärtsspielen, da lernt sich die Mannschaft jetzt besser kennen und so. Also, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, der Grund ist schlicht und ergreifend, dass Vorbereitungsheimspiele ein Draufzahlergeschäft sind.
Das ist ein sehr interessanter Punkt.
Ja. Also behaupte ich jetzt mal, gell? Ja. Das ist kein Gerücht und habe ich auch nicht gehört oder weiß ich auch nicht. Ich behaupte jetzt mal, ich gehe davon aus, dass das ein Draufzahlergeschäft ist und was Miete, Personal etc. pp.
Ja, klar.
Die Dauerkarten sind ja schon bezahlt. Zusätzlich nimmst du da nichts ein. Und deswegen glaube ich, dass man versucht hat, möglichst drauf zu verzichten. Und ich glaube, man hat sich da ins eigene Knie geschossen damit, was die Reaktionen im Social Media und so weiter zeigen, Foren etc. pp. Und ich glaube, wenn man wenigstens ein zweites Heimspiel eingebaut hätte, dann wäre das alles nur halb so schlimm ausgefallen.
Ja, das glaube ich auch.
Gegen einen anderen Gegner.
Ja,
nicht Ravensburg.
Ja, ganz klar. Ich finde es auch sehr schade, weil ich muss sagen, ich mag die Vorbereitungsspiele schon immer recht gern. Habe immer versucht, da ja in der Donauarena dann zu sein, auch wenn es natürlich sportlich keinen Wert hat, aber ich freue mich immer drauf, wenn dann die Saison schon ein bisschen losgeht und man die neuen Spieler ein bisschen begutachten kann, aber alles in dem Rahmen, wo du sagen kannst, okay, da ist der Puls nicht bei, keine Ahnung, 180 oder so, sondern ja, wo es mir egal ist, wenn wir 5 Gegentore kassieren.
Ja, ja.
Von daher, ja, ich kann den Unmut der Fans verstehen, weil ich das genauso sehe. Insbesondere auch, und ich habe vor kurzem, als das Vorbereitungsprogramm dann bekannt gegeben wurde, auch mal auf der Eisbären-Webseite geschaut. Es wird offiziell bei den Dauerkarten auf der Webseite damit geworben, dass die Vorbereitungsspiele natürlich in der Dauerkarte dabei sind.
Die Spiele.
Ja,
und genau.
Da muss ich dann schon sagen,
ja, ich muss, oh, also da muss,
schwierig.
Da muss ich kurz einhaken, weil es gibt da eine kleine Besonderheit, die mir in Erinnerung geblieben ist, aus dem Dauerkartenverkauf für die kommende Saison. Und zwar, das hat ja ein bisschen, also der Start war ein bisschen holprig, weil irgendwie waren die Informationen nicht so richtig im Fluss. Es gab die Karten aber auch schon, aber niemand wusste, was es jetzt genau in der Dauerkarte enthalten. Also logischerweise, wie es bei uns immer ist, Hauptrunde plus Playoff, Playdown. Mhm. Das ist klar.
Ja.
Aber diese Gimmicks, die man sonst immer bekommen hat, freier Eintritt zu DNL-Spielen, Vorbereitungsspiele und sowas, da stand nichts dabei von diesen Sachen. Die wurden erst im Nachhinein eingefügt. Und das kann jetzt ein Versehen gewesen sein. Es kann aber auch sein, dass der ursprüngliche Plan war, still und heimlich das zu streichen. Und dann erst aufgrund massiver Nachfragen das doch wieder mit reingenommen hat, nachdem ich gemerkt habe, okay, das war jetzt vielleicht, das ging jetzt still und heimlich. Die Leute haben es doch gemerkt und das dann wieder mit reingenommen hat.
Ja, ich glaube, man wird es nie erfahren.
Nee, natürlich
also,
nicht.
Also außer du hast irgendwie ja, direkten Draht zu jemandem aus dem Verein. Und selbst dann ist natürlich die Frage, was wird da kommuniziert.
Muss man auch nicht wissen.
Nee, ganz klar. Ich meine, das ist Sache des Vereins. Wenn sie so handeln, dann ist es so. Aber ich glaube, und ich bin mir sicher, das merken sie ja auch, man sollte sich schon ein bisschen bewusst sein, wie das nach außen hin ankommt. Und völlig egal, was für ein Gedanke da dahinter steht. Im Endeffekt geht es darum, die Fans sind heiß auf eine neue Saison, ja, und die sind heiß auf die Vorbereitung, auch nicht genauso, aber sicherlich ein Stück weit auch so wie für die Hauptrunde. Und ja, wenn du, keine Ahnung, an welchem Standort gibt es, dass du nur ein Vorbereitungsheimspiel hast? Also
in Rosenheim.
Tatsächlich?
Ja, weil die verspielen sich gerade mit den Fans genauso wie
okay.
Erzberg.
Okay, gut. Ja,
vielleicht. Auf die gleiche Weise.
Vielleicht. Ja.
Also sie haben tatsächlich auch nur, also zumindest bisher, was ich gesehen habe, nur ein Heimspiel.
Okay. Ja.
Und ja. Gibt es also, aber toll ist das nicht. Also jetzt für mich kein Beispiel zum Nachmachen.
Eben. Ja. Also die Frage ist ja, wer hat es wem nachgemacht, ja, aber das ist ja völlig egal.
Und dann, wie gesagt, was mich da echt auch nochmal doppelt stört, das eine Heimspiel, okay, aber dann auch noch gegen Ravensburg.
Ja.
Nichts gegen Ravensburg, bitte, ich will jetzt das nicht, für mich persönlich jetzt nicht der attraktivste Gegner, kann aber Ravensburg nichts dafür, ist mein persönliches Empfinden, aber dann halt auch noch ein Gegner, den ich sowieso in der Liga habe.
Ja.
Ich hätte jetzt da auch gegen so ein österreichisches Team zum Beispiel was machen können oder was weiß ich. Einfach was man halt nicht sowieso ständig sieht.
Ja, oder ich hole vielleicht auch in die.
Wäre jetzt auch nochmal attraktiv gewesen.
Also ich meine, natürlich, die DEL-Clubs,
die
werden sicher andere Ambitionen haben, was die Vorbereitung betrifft, aber trotzdem sieht man ja immer wieder irgendwelche Vorbereitungsturniere, die dann zwischen DEL und DEL-2-Mannschaften sind. Ich denke jetzt da an Straubing, ich denke an Ingolstadt, also das sind jetzt auch Augsburg da hätte man eh noch was gut vielleicht.
Ja,
also das sind Vereine, die wären nicht weit weg.
Ja, also Augsburg wäre jetzt bei mir auch die Nummer 1 der Nummer-1-Kandidat für sowas gewesen, hätte auch Leute angezogen, jetzt abseits der Dauerkarten.
Genau, auch, ne? Genau. Aber klar, ich meine, ich glaube, dass das insgesamt sehr schwierig ist, wenn du einer von sehr vielen Vereinen bist, die nach Vorbereitungsgegnern suchen und du dir ja durchaus auch ein bisschen was dabei überlegst wahrscheinlich. Also du sagst ja nicht einfach, okay, ich werfe jetzt da 5 Logo-Patches rein und die mit dem Gesicht nach oben landen, die werden es dann. Also man wird sich da schon was überlegt haben, aber letztlich steht es halt jetzt so da. Wir haben nur ein Vorbereitungsheimspiel, ist halt extrem schade.
Ja.
Und dann auch in Bezug auf die Dauerkarten, und man muss ja fairerweise schon auch sagen, und auch da bin ich echt überrascht, fast 2000 Dauerkarten verkauft nach so einer Saison. Also
nach so einer Saison und einer nicht unerheblichen Preissteigerung.
Das kommt auch noch dazu.
Und meinst du
sagen? Also von daher irgendwie eigentlich was total Tolles.
Ja.
Was man sich aber dann selber wieder ein Stück weit
nicht
kaputt macht, aber wieder so sich selber so ein bisschen, wie du sagst, ins eigene Knie schießt.
Zumindest sofern man es so sehen möchte, wie wir das hier sehen.
Ja.
Wenn es aus rein geschäftlichen Gesichtspunkten sieht, dann ist es die richtige Entscheidung, weil du gehst so lange weiter diesen Weg, wie du sehen kannst, wie viel kann ich noch rausziehen aus den Leuten, aus den Fans an Geld bis es mal weniger wird, dieser Ansturm, dieses Vertrauen, dieses keine Ahnung was, ne? Bis ich halt mal keine 2000 Dauerkarten mehr verkaufe, sondern halt bloß mehr 1300, weil es jetzt doch eine Grenze überschritten hat, dann weiß ich, okay, jetzt bin ich an meine Grenze gekommen.
Ja.
Solange es 2000 Dauerkarten sind, haben wir die Grenze nicht erreicht und deswegen wird es also weitergehen, weil es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. In der jetzigen Situation wirst du keine anderen Gelder generieren können. Du hast dieses Gastro-Ding nicht auf absehbare Zeit zumindest. Du hast ja jetzt deinen VIP-Bereich nicht, der gebaut werden soll. Das ist ja alles für die Zukunft geplant. Aber jetzt, Stand jetzt,
geht es halt nur so.
Geht es nur so.
Also vermutlich.
Ein Stück weit kann ich es dann auch nachvollziehen und ich bin bereit, den Weg auch mitzugehen.
Aber, aber
man könnte ein bisschen Mühe sich geben.
Ich mein, wie du sagst, das ist jetzt die Sicht der Gesellschafter, der Geschäftsmänner.
Ja.
Wir können natürlich nur aus Fansicht das Ganze beurteilen und aus Fansicht haben wir jetzt, glaube ich, genug dazu gesagt.
Man muss jetzt da deswegen jetzt nicht rumschimpfen, aber insgesamt halt jetzt nicht so glücklich. Ist so und fertig.
Ja.
Ne? Gut,
Bevor wir jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr langweilen,
die haben alle schon ausgeschaltet.
Oder sind eingeschlafen, keine Ahnung, würde ich sagen, machen wir Schluss.
Ja.
Ich glaube, du hast noch
einen Hinweis.
Einen Hinweis,
ja. Wir könnten jetzt sonst was mit einbauen, weil es niemand mehr anhört. Bin gespannt, ob sich da jemand rührt. nee, Schmarrn. Einen Hinweis haben wir noch, und zwar der DEL2-Spielplan wird am Mittwoch, 4. Juni, live auf Sportdeutschland TV ausgelost. Kann man also verfolgen. Wenn ich jetzt schnell bin, werde ich nur rausfinden können, um wie viel Uhr das Ganze startet.
Ich glaube, es ist 19 Uhr.
19 Uhr, richtig, genau. 19 Uhr Sportdeutschland TV. Live und kostenfrei die Auslosung des DL2-Spielplans für die kommende Saison. Sollte man sich anschauen. Das war's.
Wunderbar. Ja, dann an all diejenigen Hartgesottenen, die bis zum Schluss durchgehalten haben, seht es uns nach. Wir hatten ein bisschen mehr Redebedarf, aber nach der langen Pause, glaube ich, ist es auch ein Stück weit verständlich. Auf jeden Fall hat es wie immer Spaß gemacht mit dir, Nico.
Ja.
Und
mir auch. Und es wird jetzt ein bisschen dauern, bis die nächste Folge wieder kommt, also könnt ihr es euch aufteilen.
Genau, genau. Also wie schon erwähnt, wir werden das in unregelmäßigen Abständen in der Sommerpause machen, deswegen schaut immer wieder mal auf unsere Social-Media-Kanäle, schaltet die Notifications ein und dann bekommt ihr immer eine Info, wenn es eine neue Folge von uns gibt.
Gut.
In diesem Sinne, macht es gut, schöne Sommerpause noch und bis zum nächsten Mal.
Servus, pfiat euch.
Servus.